1. Petrus 1, die Verse 1 bis 9. Und das ist ein unglaublicher Text, auch ein unglaublich bewegender Text mit so viel Tiefe. Ich möchte gerne mit euch heute ein wenig dort eintauchen. Es beginnt mit den Worten, ich lese die Verse 1 und 2. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Petrus, wie auch Paulus, ist sehr gut darin, lange Sätze zu machen, verschachtelte Sätze zu machen. Wir werden versuchen, das einfach so Stück für Stück ein bisschen aufzudröseln. Ich weiß nicht, ob man das in der Schweiz auch sagt. Petrus beginnt hier mit den Worten, oder er richtet sich an eine Gruppe von Menschen, die er als Fremdlinge bezeichnet. Und dieser Begriff ist etwas ganz Besonderes, finde ich, weil im Petrusbrief und auch an anderen Stellen dahinter eine ganze Welt zu finden ist. Ein Fremdling zu sein bedeutet hier für die Personen einerseits, dass sie als Heiden Christen in einer Welt leben, die ihnen fremd ist und denen sie fremd sind. Aber Fremdling ist auch etwas, was jeden von uns betrifft. Jeder von uns ist ein Fremdling hier auf dieser Welt, weil das hier nicht unser Zuhause ist. Unser wahres Zuhause ist bei Gott im Himmel, wie zum Beispiel im Philipperbrief der Vers 20 im Kapitel 3 sagt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch den Heiland erwarten, den Herrn Jesus Christus. Also diese Tatsache, dass wir ein Zuhause haben im Himmel und nicht hier, das ist sehr bedeutungsvoll. Petrus schreibt hier gleichzeitig aber auch an eine Gruppe von Christen, die sich in mehrfacher Hinsicht ausgegrenzt fühlten. Einerseits, weil es Heiden Christen waren, die also gar nicht ursprünglich zu diesem Volk Gottes dazugehört haben. Die sind da wie von außen dazugekommen, ein bisschen wie ein Fremdkörper vielleicht, haben sie sich manchmal gefühlt. Und andererseits haben auch Nachfolger von Jesus gerade in dieser Zeit, das ist unter dem Kaiser Nero, als dieser Brief geschrieben wurde, die Nachfolger von Jesus haben unter großen Schwierigkeiten gelitten. Sie waren verfolgt, sie wurden mit viel Misstrauen bedacht und manches Mal sogar richtig ausgegrenzt. Sie haben das erlebt, was Christus selbst an anderer Stelle beschreibt. Er sagt, da ist eine Feindschaft in gewisser Weise zwischen euch und der Welt. Und im Kapitel 4 vom 1. Petrusbrief wird das folgendermaßen beschrieben. Da spricht er dieses Verhältnis an zwischen den Heidenchristen und ihrem früheren Umfeld. Er sagt im Vers 3, es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen. Und dann zählt er auf, was das alles bedeutet. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Es ist schwer nachvollziehbar, warum wir als Christen so leben, wie wir leben. Warum wir auf so vieles verzichten. Warum wir bei so vielem nicht mitmachen. Da sind wir Spielverderber, oder? Da werden wir manches Mal vielleicht belacht oder ausgegrenzt, weil wir nicht dazugehören, weil wir nicht mitmachen. In gewisser Weise sind alle von uns, die wir heute hier sind, Fremdlinge. Und manche sogar in besonderer Weise, weil wir hier in der Schweiz fremd sind. Vor einigen Wochen hatten wir einen Potluck oben und ich habe eine kleine Umfrage gemacht, viele erinnern sich. Ich habe einfach gefragt, woher stammst du? Also wo wurdest du geboren oder wo wurden deine Eltern geboren? Und nur 17 von 100 anwesenden Personen haben angegeben, ich bin Schweizer. Natürlich gibt es mehr, die sich als Schweizer fühlen, aber von der Geburt, von der Herkunft her waren es 17 Personen. Immerhin 27 Personen haben gesagt, ich bin Ukrainer. Und der Rest hat sich aus weiteren 25 Nationalitäten zusammengesetzt. Man könnte also sagen, 4 von 5 Personen, die hier in unserer Gemeinde sind, sind gar nicht hier zu Hause. Oder zumindest sind sie nicht wirklich Schweizer. Aber wer ist schon wirklich Schweizer? Was heißt das überhaupt? Einige, die hier sind, kamen erst vor kurzem als Flüchtlinge aus Krisengebieten, mussten tatsächlich vor Verfolgung oder lebensbedrohlichen Umständen fliehen. Und besonders für Sie, aber in gewisser Weise vielleicht für viele von uns, ist es schwierig, in einem fremden Land Fuß zu fassen. Es dauert lange Zeit, bis man sich zu Hause fühlt. Und es dauert vielleicht noch länger, bis auch die, die wirklich hier zu Hause sind, den Eindruck haben, man gehört dazu. Aber die gute Nachricht, und das ist das Schöne, was Petrus hier beschreibt, ist, ganz egal, woher du stammst, ganz egal, ob du dich hier zu Hause fühlst oder nicht, du bist hier zu Hause, an diesem Ort, in dieser Gemeinde, in diesem Körper, in diesem Leib von Jesus Christus. Bei Gott bist du zu Hause. Wir sind zu Hause. Und die Tatsache, warum das so ist, wird hier beschrieben mit diesen Worten, dass wir mit dem Blut von Jesus besprengt worden sind. Das ist ein Bild, das aus dem Alten Testament stammt, spezifisch aus der Situation, als Mose am Berg Sinai diese Gesetzestafeln empfängt, wo Gott zum Volk spricht. Und dann geht er hinauf und kommt wieder herab. Und um diesen Bund zwischen Gott und seinem Volk zu besiegeln, besprengt Mose das Volk mit Blut. Und natürlich, wir wissen, das ist das Zeichen, das schon damals auf Jesus Christus hinweist. Im Blut von Jesus Christus sind wir alle zu einer Familie vereint. Wir sind von Gott als Kinder angenommen worden. Man könnte auch sagen, in gewisser Weise sind wir mit Christus verheiratet. Wir gehören zu ihm. Und er gehört zu uns. Und ganz egal, wo auf der Welt wir gerade sind, wirklich zu Hause sind wir nur bei Gott. Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit im Gymnasium, meine Schulzeit. Ich war immer ein bisschen ein Außenseiter, immer ein bisschen ein Freak. Ich habe so seltsame Dinge gemacht, wie barfuß in die Schule zu kommen oder mit dem Einrad in den Gängen herumzufahren oder irgendwie jonglieren zu üben in dem Gang, wo die Bälle runterfallen konnten, 30 Meter. Ich war ein bisschen speziell. Und ich habe oft versucht, irgendwo dazuzugehören. Natürlich besonders bei dieser Gruppe der extra coolen Jungs, bei denen, die schon irgendwelche spannenden Erfahrungen mit Mädchen gemacht haben. Da wollte ich gerne auch dabei sein. Aber egal, was ich versucht habe, egal, wie ich mich bemüht habe, ich habe nie wirklich dazugehört. Und diese Erfahrung und dieses Gefühl hat mich bis in mein Erwachsenenalter hinein begleitet. Die erste schöne Erfahrung in eine andere Richtung als ich einen Freundeskreis kennengelernt habe, wo ich den Eindruck hatte, ja, wir verstehen uns gut. Einer von diesen ist bis heute mit mir befreundet, Sebastian. Ist einer meiner besten Freunde aus der damaligen Zeit. Aber der weitere Schritt, und das war das Eigentliche, war, als ich dann in Wien in Berührung gekommen bin mit dieser adventistischen Kirche und wie ich dort erleben durfte, einfach angenommen zu sein, willkommen zu sein, sogar geschätzt zu werden mit dem, was ich kann und wer ich bin. Ich habe dort gespürt, du gehörst zu uns. Du darfst hier sein, du hast einen Platz. Und so möchte ich das auch heute dir sagen. Jedem Einzelnen von euch möchte ich das ins Herz sprechen, du gehörst dazu. Du hast einen Platz hier. Du bist willkommen hier. Und ich glaube, oft ist es diese Einladung in die Gemeinschaft von Gläubigen, die als erster Schritt passiert, noch bevor jemand wirklich in die Nachfolge von Jesus tritt. Bei mir war das definitiv so, weil meine Entscheidung für Christus ganz stark dadurch gestützt wurde, dass ich erlebt habe, wie Jesus zu mir steht. Weil ich erlebt habe, wie diese Menschen zu mir gestanden haben. Ich habe gespürt, Jesus liebt mich und nimmt mich an. Ich glaube, dafür ist Gemeinde da, dass wir das erleben dürfen. Dieser Vers 2 ist auch insofern ein sehr spannender Text, weil er einer dieser vielen Texte ist, der die Dreieinigkeit vor Augen führt. Es wird der Vater erwähnt, der Heilige Geist und Jesus Christus. Und wir sehen hier, wie alle drei beteiligt sind an unserer Erlösung. Es heißt, Gott hat uns auserwählt. Er hat uns angenommen und er hat uns auch in gewisser Weise zu etwas vorherbestimmt. Er hat uns dazu vorhergesehen, dass wir ein heiliges Leben führen sollen. Und das ist jetzt nicht in dem Sinne gemeint, dass wir gar keine andere Wahl haben, dass das wie Prädestination ist, sondern es ist unsere Bestimmung, dass wir ein heiliges Leben führen dürfen. Hier und heute schon. Unser persönliches Umfeld, unser Hintergrund ist heidnisch, jedenfalls bei mir definitiv. Unser Land und der Großteil der Welt ist heidnisch. Dazu muss man nicht erst die Eröffnungsveranstaltung der Olympischen Spiele sich ansehen, um das zu begreifen, aber spätestens dann weiß man, wir sind mitten im Heidentum angekommen. Der Heilige Geist gibt uns eine Alternative dazu. Er hilft uns, dass wir uns dagegen abgrenzen, dass wir da nicht mitmachen. Er zeigt uns, was es bedeutet, ein heiliges Leben zu führen. Und dabei, und das finde ich schön, geht es ihm nicht dabei, dass wir uns gegen Menschen abgrenzen, sondern nur gegen das Verhalten von Menschen. Die Menschen dürfen wir annehmen, aber wir müssen nicht bei allem mitmachen. Wir sind geheiligt durch den Geist. Zu dieser Heiligung und zu diesem Leben, das uns der Geist zeigt, möge auch Gott uns viel Gnade und Frieden schenken, wie es hier heißt. Denn auch das ist gar nicht so einfach und gar nicht so selbstverständlich. Ich lese die Verse 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi, von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werdet zu der letzten Zeit. Das war ein Satz. Ein langer Satz. Schauen wir ein bisschen rein, was uns darin begegnet. Zuerst heißt es, Gott hat uns wiedergeboren. Er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Und das bedeutet ein neues Leben für uns. Wir dürfen ein neues Leben als Kinder Gottes führen. Und dass das so ist, dass wir diese Hoffnung haben dürfen, von Gott angenommen zu sein, das macht uns lebendig. Eigentlich erst das macht uns wirklich lebendig. Vorher waren wir tot, auch wenn wir vielleicht anders erscheint haben. Aber es ist eigentlich gar nicht so sehr die Hoffnung, die uns lebendig macht, sondern es ist eine lebendige Hoffnung, weil derjenige, auf den wir hoffen, lebt. Unsere lebendige Hoffnung ist Jesus Christus, der lebt, der uns vorausgegangen ist und der zugleich aber auch immer bei uns ist. Er ist bei uns, auch wenn wir ihn jetzt noch nicht sehen können mit unseren eigenen Augen. Unsere lebendige Hoffnung, Jesus Christus. Und an diese Hoffnung ist ein Versprechen geknüpft. Das, was Petrus hier als unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbe bezeichnet. Ein Erbe. Wenn wir normalerweise mit einem Erbe konfrontiert sind, dann kann das sehr gemischte Gefühle hervorrufen. Ich habe gerade in jüngster Vergangenheit zwei Situationen miterlebt. Ein Freund von mir, sein Schwiegervater ist gestorben Und das bedeutet in erster Linie Trauer über den Verlust. Es bedeutet aber auch sehr viel Arbeit, Aufwand, Verantwortung, sich um all diese Dinge kümmern zu müssen und immer wieder diese Begegnungen mit den Dingen, die die Person zurückgelassen hat, und dann dieses Gefühl, das gehört eigentlich ihm, nicht mir. Ein Erbe kann auch Freude bedeuten. Vielleicht im Besonderen dann, wenn wir die Person gar nicht gekannt haben. Ich erinnere mich noch daran, wie ich als Kind einmal einige hundert Schilling geerbt habe von meiner Urgroßmutter, die ich nie gesehen hatte. Das hat mich gefreut. Ein Geschenk. Ein Erbe ist aber oft auch besonders mit Schwierigkeiten verbunden. Das erlebe ich gerade ein klein wenig in der Verwandtschaft meines Vaters. Meine Großmutter ist gestorben und jetzt muss das Erbe aufgeteilt werden. Ein Haus, in dem alle diese Kinder ihre Kindheit verbracht haben, an das jeder von ihnen nostalgische Erinnerungen knüpft. Soll man es verkaufen und das Geld aufteilen? Soll man es behalten? Aber wer kümmert sich drum? Wer wohnt dann drin? Streit. Streit ist oft die Folge von einem Erbe. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man etwas erbt, von dem man weiß, dass es schmutziges Geld ist. Dass dieses Geld gar nicht mit rechten Mitteln erworben wurde. Und man kann es gar nicht mit gutem Gewissen annehmen. Und schließlich, und das ist vielleicht eine der dümmsten Umstände, man tritt ein Erbe an und plötzlich merkt man, dass das, was man da erbt, Schulden sind. Ein Erbe ist nicht immer ganz einfach, aber das gilt nur für diese Welt. Das, was Gott für uns bereithält, das Erbe, das er für uns bereits reserviert hat, das ist vollkommen, es ist unbefleckt. Es hat sich also niemand die Finger daran schmutzig gemacht. Dieses Erbe von Gott dürfen wir ohne jegliche Zurückhaltung mit offenen Armen annehmen. Es gibt keinerlei Haken. Und nichts, wo uns im Nachhinein bewusst werden wird, oh je, wenn ich das gewusst hätte. Und auch dieses Erbe können wir nur deshalb antreten, weil jemand gestorben ist dafür. Und vielleicht das Schönste an diesem Erbe, wenn wir es mit anderen teilen, dann wird es nicht weniger, sondern mehr. Gerade so wie bei der Speisung der 5000 mit den Broten und den Fischen. Das Erbe, das hier beschrieben wird, das aufbewahrt ist für uns, das uns von niemandem geraubt werden kann, das niemals seinen Wert verlieren wird, dieses Erbe ist unsere Errettung. Das, was Luther als die Seligkeit, der Seelenseligkeit auch beschreibt. Unsere Errettung ist das unvergängliche Erbe, das im Himmel für uns bereit liegt. Es bedeutet ein Leben, das niemals aufhören wird. Es bedeutet, dass wir das, was hier ist, hinter uns lassen können. All das, was schmerzhaft und schrecklich und traurig und brutal ist, hinter uns lassen und dorthin kommen, wo es gut ist. Dieses Erbe bedeutet aber auch eine neue Bestimmung, eine neue Berufung. Ein Leben in Frieden und Schönheit, voller Verantwortung und voller Abenteuer, in der unendlichen und wundervollen Schöpfung Gottes, umgeben von himmlischen Wesen und das Ganze vor Gottes Angesicht, in der direkten Begegnung mit dem wundervollsten Wesen, das es jemals geben wird. Das ist unser Erbe. Das hat Gott und Christus für uns bereit. Das liegt und wartet auf uns. Und es wartet darauf, sichtbar zu werden zu der letzten Zeit. Die letzte Zeit, wir wissen, das ist die Wiederkunft von Jesus, wenn das beginnen wird. Und wir glauben daran, dass es nicht mehr lange dauert bis dahin. Wenn es doch noch etwas länger geht und wenn es doch noch die Zeit sich ein bisschen herausstreckt, dann wird Gott uns durch seine Macht bewahren, heißt es hier. Gottes Macht bewahrt unseren Glauben zur Seligkeit. Wir brauchen also keine Angst haben. Wir können Hoffnung haben. Hoffnung auf das, was vor uns liegt. Und wenn wir diese Hoffnung haben, wenn wir das wissen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann gibt es nichts, worüber wir uns mehr freuen könnten. Wie es hier heißt in den Versen 6 und 7, darüber freut ihr euch. Und eigentlich ist es in der Gegenwart. Es ist nicht, ihr werdet euch freuen, sondern ihr freut euch jetzt schon darüber, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Es gibt nichts, über das wir uns mehr freuen können, als dieses Geschenk von Jesus, als diese Hoffnung. Und wie hier beschrieben wird, ist das sogar etwas, das uns durch Prüfungen und durch schwere Zeiten hindurch hilft. So wie die ursprünglichen Empfänger dieses Briefes, so sind auch einige von uns buchstäblich vor Verfolgung geflohen hierher. Aus Kriegsgebieten oder aus politischer Unterdrückung. Auch schon vor 20, 30, 40 Jahren. Aber für die meisten von uns, die so etwas Schreckliches nicht erleben mussten, sind die Prüfungen eher von persönlicher Natur. Dieses Traurigsein, das können wir erleben, weil wir einen geliebten Menschen verlieren, weil wir vielleicht selbst krank werden oder einfach alt werden, gebrechlich werden. Vielleicht sind wir herausgefordert, weil uns das Geld fehlt oder weil wir irgendwelche psychischen Krankheiten haben, die uns belasten. Oder einfach verunsichert sind über unsere eigene Zukunft. Oder vielleicht auch, und das ist besonders schmerzhaft, weil wir alleine sind, weil wir nicht dazugehören oder das Gefühl haben, nicht dazuzugehören. Aber dem allen stellt Petrus in seinem Brief etwas gegenüber. Er sagt, und das finde ich unglaublich ermutigend, er sagt, ihr werdet euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtung. Er stellt unsere Prüfungen, die uns manchmal unglaublich groß vorkommen, die wir als allumfassend empfinden, in das rechte Licht und sagt, im Blick auf das, was auf uns wartet, ist das sehr klein, geradezu unbedeutend, auch wenn wir uns das gar nicht vorstellen können. Und er sagt noch etwas, er sagt, wenn es sein soll, damit kommt zum Ausdruck, das, was passiert, ist irgendwie okay. Gott weiß, dass es ist, Gott ist da, er hat es sogar zugelassen und es wird irgendwie am Ende alles okay sein. Auch wenn es jetzt schmerzt. Und wie wir hier weiter erfahren, manches Mal sind sogar diese Herausforderungen und diese Prüfungen für uns Menschen die einzige Chance, wie wir aufwachen und wie wir wirklich uns zu Gott wenden. Im Verhältnis zu dem, was uns erwartet, ist das fast nichts und doch ist es so wichtig, so groß, weil es uns hilft, dass unser Glaube auf die Probe gestellt wird und gestärkt wird. Das ist etwas Gutes, auch wenn es schmerzhaft sein kann. Wir dürfen Gott für jede Prüfung in unserem Leben danken, weil sogar die dunkelsten Stunden in unserem Leben unseren Glauben an ihn stärken können. Ich erinnere mich nicht gerne an die Zeit zurück, als ich meine Schwester verloren habe. Als sie sich damals das Leben genommen hat. Ich habe viele Fragen gehabt, viel Dunkelheit, die in meinem Herz war, viel Unsicherheit. Aber am Ende musste ich sagen, Gott, du weißt es, sie ist in deiner Hand und nur dort ist sie gut aufgehoben und ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass es am Ende alles gut kommt und ich vertraue dir und ich freue mich, wenn ich sie wiedersehen werde. dieser schreckliche Verlust bringt mich näher zu Gott. Weil immer wenn ich an sie denke, dann denke ich zugleich auch daran, dass Gott das Versprechen gegeben hat, dass ich sie wiedersehen werde. Es stärkt den Glauben, so schrecklich es auch ist. Und dann macht Petrus noch etwas absolut Geniales. Petrus greift dieses bekannte Bild vom Gold auf. Er sagt, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. So wie Gold im Feuer gereinigt wird und von Unreinheiten geschieden, so wird auch unser Glaube und unser Charakter im Feuer befreit. Befreit von dem, was uns belastet, von dem, was uns vielleicht fernhält von Gott, befreit von Dunkelheit, von Schmutz. Und die Folge davon ist, dass wir vorbereitet werden auf ein Leben mit Gott, auf eine Herrlichkeit, die wir uns gar nicht vorstellen können, in der Gold zum Straßenbelag wird. Unser Glaube wird als echt und viel kostbarer befunden als das vergängliche Gold. Habt ihr schon mal vergängliches Gold gesehen? Es gibt praktisch nichts auf dieser Welt, das weniger vergänglich ist als Gold. Gold ist einer der wertvollsten Rohstoffe der Welt und es ist praktisch unmöglich, Gold zu zerstören. Selbst wenn man Gold auf 3000 Grad Celsius erhitzt und es gasförmig wird, ist es dadurch nicht kaputt. Irgendwo wird es dann wieder fest und dann ist es wieder Gold. Man kann Gold nicht zerstören. Die einzige Möglichkeit, die theoretisch bestehen würde, wäre im Inneren einer Supernova. Da herrschen dann solche Temperaturen, dass es bei der Kernfusion von Gold dazu kommen kann, dass schwerere Elemente daraus werden. Das wäre die einzige Möglichkeit, die wir haben, im ganzen Universum, um Gold zu zerstören. Und Petrus sagt, Gold ist vergänglich. Gold ist vergänglich verglichen mit deinem Glauben. Gold ist vergänglich im Vergleich zu dir. Offenbar ist Gold im Verhältnis zu unserem Glauben und im Verhältnis zu dem, was unser Glaube bewirkt, tatsächlich nichts und vergänglich. Es ist unersetzbar, dass wir glauben dürfen. Und es ist unvorstellbar wertvoll, was dieses Leben, das Gott uns vorbereitet hat, für uns bedeuten wird. Es gibt nichts auf dieser Welt und nichts im Universum, was das aufwiegen könnte. Und wenn dieser Moment am Ende Wirklichkeit wird, wenn wir dann wirklich Jesus Christus gegenüberstehen, wenn wir ihn sehen mit unseren eigenen Augen, mit einem Körper vor uns stehen, in all seiner Liebe buchstäblich uns gegenüber und in seinen Armen, dann gibt es nichts anderes als Lob und Preis und Ehre in unseren Herzen, dass Jesus uns da durchgebracht hat. Und es geht hier nicht um unseren Preis und unsere Ehre. Alle Ehre gebührt Gott. Alle Ehre gebührt unserem Erlöser. Alles geschieht zur Ehre Gottes. Aber wisst ihr was? Er behält ihn nicht für sich. Er ist sogar bereit, seine Herrlichkeit und seine Ehre mit uns zu teilen. Es passiert dann das, was mit Mose geschah, als er in die Stiftshütte ging. Etwas von diesem Glanz Gottes färbt auch auf uns ab. Und so dürfen auch wir leuchten im Lichte von Gottes Herrlichkeit. Ich möchte langsam zum Schluss kommen und die Verse 8 bis 9 lesen, wo es heißt, ihn habt ihr nicht gesehen. Und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. glaube, das ist einer der schönsten Sätze in der ganzen Bibel. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Was für ein Wunder ist das, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben dürfen, obwohl wir ihn nicht sehen können. Dass wir ihn spüren dürfen, dass wir ihn kennenlernen dürfen. Obwohl er nicht mit uns reden kann oder nicht immer. Obwohl wir ihn nicht sehen. Ich habe das ein oder andere Mal schon erwähnt, dass diese Geschichte von Narnia eines meiner Lieblingsbücher ist. Und ich weiß, das geht sicherlich nicht jedem so, vielleicht wird nicht jeder von dieser Geschichte so berührt werden wie ich, aber aus irgendeinem Grund hat Gott diese 7 Bände schon ganz oft gebraucht, um mich ganz, ganz tief in meinem Herzen zu berühren. Es ist ja eigentlich ein Kinderbuch und ich bin ein Erwachsener, über 40 Jahre alt jetzt. Aber vielleicht werde ich beim Lesen von dieser Geschichte in meinem Glauben auch zu einem Kind. Vor kurzem habe ich mit Calvin und Timothée und auch Cornelia auf dem Rückweg aus Österreich im Auto den 5. Band dieser Geschichte gehört. Und am Ende dieses Buches ist eine Situation, wo eine Gruppe von Kindern ein großes Abenteuer hinter sich haben. Sie waren gerade monatelang auf dem Meer unterwegs in dieser fantastischen Welt Narnia. Und dann kommen sie ans Ende der Welt, im äußersten Osten. Und dort begegnen sie einem Lamm. Einem Lamm, das beschrieben wird, es gab nichts, das so hell leuchten konnte wie dieses Lamm. Und dann verwandelt sich dieses Lamm in einen Löwen. Und den kennen Sie, weil das ist eine der, oder die zentrale Figur in dieser Geschichte von Narnia, dieser Löwe. Dieser Löwe, der von C.S. Lewis wie eine Allegorie auf Jesus Christus ist, der sein Wesen und seinen Charakter und auch sein Opfer darstellt in einer Geschichte, die für Kinder geschrieben ist. Und dann stehen sie dort am äußersten Meer und begegnen diesem Löwen. Und er konfrontiert sie damit, dass sie jetzt wieder zurück in ihre eigene Welt müssen. Und das trifft in diesem Moment gleichzeitig auch auf diejenigen zu, die diese Geschichte gehört haben. Weil das Buch ist zu Ende, sie müssen wieder zurück, sie müssen die Fantasie hinter sich lassen und in die Realität zurückkehren. Und noch schlimmer, er sagt zu 2 von diesen Kindern, ihr werdet nie wieder nach Narnia zurückkommen, weil ihr jetzt schon zu alt seid dafür. Ihr werdet bald Erwachsene und Narnia, das ist etwas für Kinder. Die Reaktion von den beiden ist absolutes Entsetzen. Sie sagen, wie können wir leben, ohne dich wiederzusehen? Und er antwortet ihnen, aber ihr werdet mich wiedersehen. Ihr habt mich hier in Narnia kennengelernt, um mich auch in eurer eigenen Welt kennenzulernen, um mich dort zu erkennen unter einem anderen Namen. Und in diesem Augenblick spricht der Autor zu all denen, die ihnen zuhören. Zuletzt zu Timothée und Calvin und mir und Cornelia. Und als ich das gehört habe, sind mir die Tränen gekommen. Ich war so gerührt davon, weil ich gespürt habe, dass hinter dieser Geschichte, hinter dieser erfundenen Welt, dass dahinter eine Wahrheit steckt, die so tief ist, dass ich sie rational gar nicht begreifen kann, sondern die mir nur emotional nahe kommen kann. Dass in dieser Geschichte ein kleiner Aspekt von dem, wie Jesus ist, mich berührt hat und meine Kinder. Und dann ist mir bewusst geworden, einmal mehr, dass Jesus so viele Wege hat, wie er uns begegnen kann und wie er uns berühren kann. Wie wir ihn kennenlernen und lieben lernen können, obwohl wir ihn nicht sehen. Ich glaube, dass meine Kinder, so wie ich auch und vielleicht auch Cornelia, einen kleinen Aspekt von Jesus kennengelernt haben in dieser Form. Und ich glaube, dass ihnen das dabei auch hilft, auch in dieser Welt der Erwachsenen, Jesus Christus besser kennenzulernen. Auch wenn sie Jugendliche werden, auch wenn sie Erwachsene werden, diese Liebe. Narnia ist ein erfundener Ort. Es ist einfach eine Geschichte, aber dahinter steckt eine Wahrheit. Und diese Wahrheit können wir nicht nur mit unserem Kopf verstehen. Jesus selbst vergleicht sich mit einem Löwen, aber auch mit einem Lamm. Und in diesen Bildern kommt zum Ausdruck, dass er einerseits unglaublich groß und stark ist, er ist ehrfurchtgebietend, er ist der König über alle Tiere und doch voller Liebe und Verständnis. Ich glaube, die Wahrheit, die mich zu Tränen gerührt hat, als ich das gehört habe, ich glaube, die Wahrheit, die hier dahinter steht, ist, dass wir Jesus kennenlernen können, obwohl wir ihn nicht sehen. Er zeigt uns, wer er ist und wie er ist. Er berührt unsere Herzen und das kann er auf ganz unterschiedliche Weise tun. Ich weiß, dass nicht jedem von euch diese Narnia-Geschichte unbedingt das Richtige ist. Manche haben vielleicht sogar gewisse Sorgen, wenn man so etwas liest, dann kommt man vielleicht auf irgendwelche Ideen. Und ich glaube, in dem Fall ist das nicht der Fall, sonst würde ich es nicht lesen. Aber nicht jeder hat den gleichen Zugang. Manche von uns werden in erster Linie berührt von Jesus Christus, wenn sie die Bibel lesen und nur die Bibel. Anderen kommt er vielleicht besonders nahe, wenn sie das Leben Jesu oder andere Bücher von Ellen White lesen. Aber wieder andere werden vielleicht besonders berührt von christlichen Liedern und Musikstücken oder großen Chorwerken und Oratorien. Mich persönlich berührt Jesus immer wieder auch in diesen Videos von Bible Project. Und ich habe von einigen Freunden gehört, die gesagt haben, als ich diese Serie The Chosen gesehen habe, da hat mich etwas zutiefst berührt, weil mir da ein Jesus begegnet ist, der mich liebt. Und schließlich wieder andere begegnen Gott und der Liebe von Jesus Christus in erster Linie in der Natur. Und ich glaube, egal welche von diesen Aspekten es ist, die uns besonders berühren, ich glaube, wir können es nicht abtun oder wir dürfen einfach staunen und dankbar sein dafür, wie vielseitig Gott uns begegnet. Petrus sagt über Jesus, ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und wenn ich einige Jahre zurückdenke an den Beginn meines Glaubens, wenn ich mich zurückerinnere, dann ist da etwas passiert in den Jahren, das ich damals nicht für möglich gehalten hätte. Wenn ich heute in mich hinein spüre, dann merke ich, ja, ich habe dich lieb, Jesus. Ich empfinde wirklich Zuneigung zu diesem Erlöser. Und vor allem, und das wünsche ich jedem von uns, dass wir das zutiefst wissen, begreifen, verstehen, spüren, erfahren dürfen, Jesus liebt dich und liebt mich. Ich glaube, wenn wir das wirklich begreifen und wenn wir das erleben, dann kann uns das niemals wieder genommen werden. Diese Gewissheit ist etwas, das hier beschrieben wird, das diese Reaktion in uns hervorruft. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Stell dir diesen Moment vor. Wenn alle diese Hoffnungen, die du in deinem Herzen trägst, alle diese Ahnungen von dem, wie Jesus ist, wie groß und wie liebevoll er ist, wenn all diese Erfahrungen, die du gemacht hast und manches Mal vielleicht auch Zweifel, die du dir denkst, ist das wirklich von Gott? Gibt es ihn wirklich? Ist das wirklich alles wahr? Stell dir vor, wenn dieser Moment kommt und du stehst Jesus gegenüber und du weißt, es ist wirklich wahr. Es kann niemals mehr jemand von dir nehmen und es wird niemals wieder einen Zweifel darüber geben. Das ist unser Ziel, auf das wir ausgerichtet sind. Und darin setzen wir all unsere Hoffnung. Wir sehen Jesus nicht, aber wir können ihn lieb gewinnen. Amen.